Manche sagen ja, die Bibel ist ein schönes Buch, ein Märchenbuch mit ganz vielen Geschichten. Woher können wir wissen, dass Gott dadurch spricht? Wir müssen wissen, dass das Wesen der Bibel Offenbarung ist. Das heißt, wenn wir von Gott etwas wissen, wissen wir es, weil Gott es uns gesagt hat. Das behaupten viele Religionen von sich. Was bei der Bibel besonders ist, dass Gott immer wieder auf einzelne, verschiedene Leute zugeht. Im Grunde ist die Bibel ein Buch von ganz vielen verschiedenen Menschen, die Gott erlebt haben, denen Gott sich persönlich gezeigt hat. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, wenn immer ein einzelner Mensch innerhalb oder außerhalb des Christentums behauptet, er hätte die einzig wahre Offenbarung. Wenn Gott eine wichtige Offenbarung hat, gibt er sie ganz vielen Leuten. Und die Geschichte, die wir heute Morgen angucken wollen, ist eine besondere, wo wir merken, Gott redet in eine ganz besondere Situation und er redet zu einer Sklavin, etwas ganz Besonderes in der damaligen Zeit. Die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, sie steht in Genesis 16 und diesen Text wollen wir uns einmal etwas näher anschauen. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten, da lief sie davon. Das, was wir hier lesen, in wenigen Worten, ist ein Drama. Ein Drama in mehrerer Hinsicht. Zunächst einmal ist es ein Vertrauensdrama. Irgendwann, und es ist schon Jahrzehnte her, hatte Gott Abraham und Sarah gesagt, ich mache euch zu einem großen Volk. Und dann passierte Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt nichts. Abraham ist mittlerweile 86 Jahre alt, Sarai wird etwas jünger sein, die Uhr tickt. Und seine Frau Sarah hat eine Idee, gesetzlich anerkannte Leihmutterschaft, so war das damals. Wenn Hagar, ihre Sklavin, ein Kind vom Abraham bekäme, würde das rechtlich als ihr Kind gelten. Dafür war vorgesehen vom Verfahren bei der Geburt, dass Hagar sich auf den Schoß von Sarah setzen musste und dann wurde das Kind geboren und galt sozusagen als Sarahs Kind und Abrahams Kind. Das war ein Trick, um die Verheißung Gottes beschleunigt zu erfüllen. Wobei das Wort Beschleunigung bei 86 Jahren schon eine Untertreibung ist. Es ist allerhöchste Zeit. Warum wartet Gott so lange? Warum verlangt er übermenschliche Geduld? Anders würde ich das hier gar nicht bezeichnen. So viel Glauben bringt doch gar kein Mensch auf. Wir laden immer wieder ein, zu beten. Und wenn wir beten, hoffen wir darauf, dass Gott Gebete erhört. Und manchmal erleben wir das auch. Auch Menschen, die zum ersten Mal beten, erleben, dass Gott reagiert. Sofort, direkt, manchmal ein bisschen anders, sehr überraschend, aber immer irgendwie doch hilfreich. Und dann kennen wir natürlich auch diese Situation, wo wir merken, wir beten und es passiert nichts. Gott reagiert manchmal gar nicht, manchmal sehr spät. Nun ist Gott und er darf das, aber für uns ist es ein Problem, die Frage nämlich, wie weit können wir Gott vertrauen, wie weit können wir von ihm etwas erwarten? Ich weiß nicht, wie oft Abraham sich gefragt hat, ist das eigentlich nur alles Einbildung gewesen? Es war doch ein klares Reden Gottes. Warum lässt Gott uns so hängen? Abraham wird trotz all diesem Hin und Her, trotz all dieser Erfüllungsbeschleunigungsversuche von Paulus später als Vorbild für den Glauben genannt. Und es ist ein menschliches Drama, was sich hier abspielt. Sarah hält es nicht aus. Nicht nur den Druck, dass ihr Mann vielleicht schlecht gelaunt ist, weil die Verheißung so lange ausbleibt. Sie hat ein ganz eigenes Problem und das ist ein gesellschaftliches. Sie hat als Frau eines Mannes und als Kinderlose eine denkbar schlechte Position. Alle haben auf sie herabgeschaut. Sie war gesellschaftlich nicht anerkannt. Und heute wissen wir, die Ursache kann beim Mann oder bei der Frau liegen. Damals war ganz klar, es lag dann an der Frau. Und deswegen möchte sie auch aus dieser persönlichen Notlage heraus und wählt deswegen diesen Weg. Sie wird aktiv. Ihre Sklavin Hagar muss ran. Damals war das normal. Wir würden heute sagen, das ist eine ordentliche Grenzüberschreitung. Hagar tat das nicht freiwillig, es wurde ihr verordnet. Wir würden heute von Missbrauch sprechen. Damals war man an diesen Stellen erheblich robuster. In der Wüste ging es auch um Überleben, Überleben einer Familie. Da wurde nicht nach Gefühlen gefragt. So nun geschieht es, dass Hagar schwanger wird. Sie ist jetzt nicht mehr nur eine Sklavin, sondern sie ist Trägerin des Erben von Abraham. Das ist schon etwas Gewaltiges und sie beginnt, Sarah herablassend zu behandeln. Für Sarah ist das zu viel und Abraham mittendrin. Ist schon erstaunlich, Sarah ergreift die Initiative und nachher ist Abraham schuld. Manche erkennen darin ein Muster, aber darauf möchte ich nicht näher eingehen. Was hier auffällt, ist, dass Abraham erstaunlich passiv ist. Scheinbar willenlos lässt er alles mit sich machen. Eigentlich hätte er Position beziehen müssen und das auch gekonnt. Er hätte sagen müssen, was soll dieses Spielchen, das bringt nur Probleme, lassen wir das besser. Aber er war wahrscheinlich auch schon verheißungsmüde und deswegen lässt er sich darauf ein. Und deswegen sagt er zu Sarah auch in dieser Situation, mach, was du willst. Irgendwie muss das Verhältnis zwischen Sarah und Hagar gut gewesen sein, vorher jedenfalls. Sie musste nicht nur die niedrigsten Arbeiten machen, aber jetzt kommt es bei Hagar so an, sie muss wirklich nur das tun, was so die niedrigsten Arbeiten sind. Es ist nur Schikane. Wir würden heute von Mobbing sprechen. Und was tut Hagar? Sie flüchtet in die Wüste, egal wohin, nur weg. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Gott sieht Hagar, die Sklavin. Er sieht einen Menschen, der in dieser Situation ganz unten ist, der nichts zu sagen hat, der eigentlich nur Opfer ist, mit dem etwas gemacht wird. Und an dieser Stelle schickt Gott zum ersten Mal einen Engel. Der taucht hier auf, eine Premiere. Gott sieht sie an, er schaut nicht weg. Auch wenn sie eine Sklavin ist, er sieht einen Menschen, der Hilfe braucht, und erkennt sie beim Namen. Gott hat eigentlich nie weggeschaut, wenn Menschen ausgebeutet und in Sklaverei war. Er hat nicht weggeschaut später, als sein Volk in Ägypten in der Sklaverei war. Und später, als das Christentum entstand, wurde ganz deutlich, ihr sollt als Christen nicht wegschauen. Und deswegen war es wichtig in der Gemeinde, dass Sklaven und Sklavenhalter zusammen in einer Gemeinde waren und auch anders lernen mussten, miteinander umzugehen. Alle Menschen haben dieses Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Und Sklaven mussten unsichtbar bleiben, sie wurden nicht gesehen. Heute ist das Grundbedürfnis ähnlich, es tobt sich aus bei Instagram und Co. Es ist wichtig, fürs Leben gesehen zu werden. Aber es ist eben nicht nur wichtig, dass wir gesehen werden, sondern dass Gott uns sieht. Und deswegen ist diese Geschichte so wichtig. Es ist wichtig, dass sie am Anfang der Bibel steht. Und sie wiederholt sich, weil Gott eben ein Gott ist, der sieht. El Roy, der Gott, der sieht. Und der Engel sieht sie und spricht sie an. Hagar, Sklavin Sarais. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Er sagt damit, ich kenne dich bei deinem Namen und ich weiß, in welcher Situation du bist. Und dann passiert etwas Denkwürdiges. Auch wenn er das weiß, auch wenn er klar weiß, welche Situation Hagar hat, stellt er ihr zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Der Engel holt Hagar hier aus einem Kreislauf raus. Der Kreislauf des Mobbings, der Selbstabwertung, der Überheblichkeit, aus dem sie nicht rausgeht. Kommt. Er sieht sie nicht als Opfer, sondern er sagt, ich sehe dich als Menschen und deswegen stelle ich dir zwei Fragen. Du kannst diese Fragen beantworten und sie werden dir deutlich machen, dass du eine Wahl hast, dass du Möglichkeiten hast zu entscheiden. Und deswegen die Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Gott fragt auch dich, woher kommst du und wohin gehst du? Aus was für einer Situation kommst du? Aus was für einem Jahr, das hinter dir liegt? Was willst du in diesem Jahr erreichen? Was liegt vor dir? Wo willst du hin? Welche Erwartungen hast du? Welche Ziele? Formuliere diese Dinge. Formuliere sie im Gebet. Sprich mit Gott darüber. Vielleicht hattest du bis jetzt noch keine Zeit, darüber nachzudenken. Trotz mancher Erholung war einfach zu viel anderes da. Es ist aber wichtig, dass du diese Fragen für dich beantwortest. Ich möchte dich dazu herausfordern, dass du mit diesen Fragen, mit dieser Jahreslosung lebst. Und wir haben vor, am 26.02., also Ende Februar, einen Gottesdienst zu feiern, in dem diese Erfahrungen, die du mit dieser Jahreslosung gemacht hast, auch mit diesen Fragen einfließen können. Vielleicht bekommst du Klarheit und du merkst viel deutlicher, wo Gott längst am Wirken ist. So beginnt das Gespräch mit Hagar und sie sagt, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Das heißt, sie formuliert hier sehr deutlich, was gerade passiert ist. Sie ist nicht mehr nur im Frust- und Panikmodus, sondern sie hat Abstand und kann es benennen. Hier an diesem Brunnen mit weitem Abstand zu der alten belastenden Situation. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Engel schickt sie in die Situation zurück und er zeigt ihr eine Strategie, um in dieser Situation zu bestehen. Es ist eine Strategie, von der wir sagen würden, eigentlich ist sie nicht so nach unserem Geschmack. Wenn man jemandem sagt, du bist jetzt in einer schwierigen Situation und ordne dich einfach mal unter, dann würden wir sagen, eigentlich hätten wir was anderes erlebt, eine Befreiung, wir hätten uns mehr gewünscht. Aber für sie ist es genau der Weg. Das bedeutet ganz konkret keine Respektlosigkeit mehr gegenüber ihrer Chefin. Aber es bedeutet eben auch, du kannst dein Handeln bestimmen. Du kannst sagen, ich muss das alles tun, weil ich Sklavin bin, oder du sagst, ich tue es freiwillig, ich tue es bewusst. In einer Situation, in der ich Leibeigene bin, in der ich nichts ändern kann, gebe ich freiwillig diese Entscheidung und man holt sich damit seine Kontrolle zurück. Das scheint ein Widerspruch zu sein zur Freiheit, aber es ist so, wenn ein Mensch das freiwillig für sich entscheiden kann und sagt, ich sehe mich nicht nur als Opfer, ich sehe mich als jemand, der das freiwillig macht, der die Situation annimmt und damit gestaltet. Aber der Engel gibt ihr auch eine Perspektive. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Das ist doch eigentlich die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und bei Abraham funktioniert es jedenfalls in der direkten Linie noch nicht. Aber das ist die Segensspur Gottes, der sagt, ich möchte auch dir diesen Segen geben. Auch du wirst viele Nachkommen haben. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Er hat deine Situation gesehen, er sieht dich und er gibt dir neue Möglichkeiten. Und deswegen bekommst du nicht nur den Auftrag, zurückzugehen, sondern du bekommst eine Verheißung, die weit darüber hinausgeht. Bei dem Vers seid ihr bestimmt auch hängen geblieben, ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft, seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Ist das eine gute Verheißung für den Nachwuchs, den man haben möchte? Man muss sehen, Hagar ist Sklavin. Und Gott sagt ihr hier, du wirst einen Sohn haben, der wird sich nichts gefallen lassen. Das wird kein Sklave sein. Das wird im Gegenteil einer sein, der wird die anderen provozieren. Wenn man das so wörtlich übersetzt, dann müsste man sagen, er wackelt mit seinem Hintern vor deinem Gesicht rum. Wir würden das etwas frommer oder vorsichtiger formulieren, er tanzt den anderen auf der Nase herum. Das wird es auch sein. Das heißt, er wird kein Sklave sein, er wird frei sein. Und deswegen ist das eine gute Verheißung. Und nun setzt bei Hagar das ein, was auch der Engel erreichen möchte. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beerit. Wenn wir hier das Wort anschauen oder sehen hören, dann meint das nicht nur eine optische Wahrnehmung. So, ich habe es gesehen, so wie ein Bild, sondern es meint ein Empfinden, ein Spüren, Erfahren, Erleben, Erkennen, Einsehen. Denn was hat sie gesehen? Ein Engel. Aber sie sieht, dass dieser Engel eigentlich Gott ist, der zu ihr spricht. Das ist ein Bote Gottes, er steht für Gott selbst. Und sie glaubt dem, was sie erfahren hat. Sie erklärt sich nicht selber für verrückt, sondern sie vertraut Gott. Man könnte das auch noch mal etwas anders sehen, um deutlich zu machen, was das hier bedeutet. In der neuen evangelistischen Übersetzung ist es so übersetzt worden, habe ich wirklich dem nachgeschaut, der auf mich schaute? In dieser Fassung kommt die Reihenfolge gut zum Ausdruck, dass nämlich am Anfang ist Gott, der ist, der sieht. Das heißt, bevor du den Eindruck hast, Gott sieht mich, hat Gott dich schon gesehen. Es ist nicht davon abhängig, ob wir das finden und spüren, ob wir das so erkennen. Gott ist als Erster derjenige, der hinschaut. Und wenn es dann zum Glauben kommt, zum glaubenden Vertrauen, dass man sagt, ich glaube, dass das auch mir gilt, dann kann man wie Hagar sagen, habe ich das wirklich gerade so wahrgenommen? Sie hat ihn gesehen, sie hat ihm nachgeschaut, sie hat den Gott erfahren, der sie schon lange vorher gesehen hat. Und nun auch noch die Version der Volksbibel. Ich finde, die passt. Die ist auch gut übersetzt. Hagar war echt baff, dass Gott selbst mit ihr redete. Sie sprach ihn direkt an. Genial, du bist Gott und trotzdem nimmst du mich ernst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Davor steht noch diese Bestätigung. Ja, gewiss, wirklich. Das ist typisch für Gott. Gott redet. Und er hört zu. Und das sollen wir uns heute sagen lassen. Wir sollen uns herausfordern lassen, diese Wahrheit, die nicht nur Hagar gesagt wird, auch für uns gilt und dass wir sie ernst nehmen und annehmen. Gott sieht nicht nur das Äußerliche, er sieht nicht die Rolle, den Status, den Ruhm, sondern er sieht das Herz in Not. Und hier sieht er Hagar und spricht sie an. Der Name des Brunnens, den finde ich auch besonders schön, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Die Geschichte ging weiter. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. In der Geschichte hat doch der Engel Hagar gesagt, du sollst deinem Kind diesen Namen geben. Und eigentlich ist es nicht unbedingt ihr Recht, so eine Namensgebung durchzuführen. Sie hat aber Abraham diese Geschichte erzählt und er nimmt diesen Namen auf, den sie vorschlägt. Ismael, Gott hört. Gott hat nach Hagar in ihrer Not erhört. 14 Jahre später kommt dann Isaak, von Sarai geboren, der Sohn der Verheißung. Da ist Abraham dann 100 Jahre alt. Dann muss irgendwann Hagar gehen, aber sie erlebt wieder, dass Gott für sie sorgt. Zum Abschluss ein Bild. Ein Bild zu dieser Jahreslosung. Ich finde das farblich sehr schön, aber etwas abstrakt. Man sieht die Silhouette einer Frau und dann viele handgeschriebene Worte. Versucht mal, die Worte zu entziffern. Das gelingt bei Einzelnen und bei Einzelnen auch nicht. Der mich sieht, er sieht mich an, das kann man entziffern. Was ich hier an diesem Bild so schön finde, ist, diese Worte sind im Inneren dieses Menschen angekommen. Sie sind Bestandteil des Glaubens geworden, Bestandteil einer Persönlichkeit. Sie hat das angenommen für sich und es ist verankert worden in ihrem Herzen, in ihrer Person. Manche Dinge sind auch in unserem Leben undeutlich, noch nicht so klar zu erkennen, dass Gott diese Dinge sieht, dass er uns da wirklich wahrnimmt. Aber der Glaube daran, das Vertrauen hilft, zu glauben, dass Gott mich sieht. Diese Dinge passieren manchmal direkt in der Zeit der Stille, wenn du Gott suchst, dass du merkst, Gott spricht dich an. Und er sagt dir, er gibt dir dieses Gefühl, ich sehe dich, ich verstehe dich in deiner Situation. Manchmal braucht es aber auch Menschen, die von außen kommen, die die Rolle des Engel übernehmen und einem Menschen sagen, Gott sieht auch dich. Ich habe in meinem Dienst an einzelnen Punkten das erlebt. Am Anfangsdienst, erinnere ich mich, hat mir ein Mensch das zugesagt in einer Situation, wo ich genau diese Information gebraucht habe. Die Situation hat sich nicht verändert, die Herausforderung auch nicht, aber ich bin aufgestanden, losgegangen, es hat mich in Bewegung gesetzt. An anderen Stellen habe ich das so in der Stille vor Gott erfahren, diese Zusage von Gott selber. Und sie hat mir jedes Mal Kraft gegeben, neu nach vorne zu gehen. Und deswegen wünsche ich dir das auch. Vielleicht hast du diese Aussage schon längst. Du glaubst daran, aber es ist eben wichtig, Gott zu vertrauen, ihm persönlich zu sagen, ja, ich vertraue dir, auch wenn in meiner Situation im Moment nichts danach aussehen sollte, dass es so ist. Ich vertraue dir, du siehst mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht beginnt es mit einem Gebet. Ich danke dir, Gott, dass du mich siehst. Und vielleicht dann auch mit einem zweiten Gebet. Bitte hilf mir, Menschen so zu sehen, wie du mich siehst. Und für sie so ein Engel zu sein, der ihnen sagt, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der persönlichen Stille und des Gebets.